Zu Beginn der Predigt möchte ich gerne mit uns beten. Jesus Christus, danke, dass wir uns bei dir versammeln können und ja, dass du uns auch einlädst, unsere Sorgen bei dir abzuladen. Danke, dass sie bei dir gut aufgehoben sind und ja, du damit umgehen kannst und uns hilfst, unser Leben zu gestalten. Und ich bitte, dass du das auch tust durch dein Wort, durch die Predigt heute. Amen. Irgendwie halt's noch ein bisschen. Kann das sein, so ein bisschen? Ja, ihr findet euch schon zurecht. Ich fange mal so langsam an. Ja, mit den Sorgen ist gar nicht schlecht, Thomas. Herzlichen Dank für diesen Einstieg, denn ich möchte heute über das Thema Ehe predigen. Und ich sehe einige Sorgenfalten auf den Gesichtern. Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Aber der Anlass ist, dass der Samuel Falk und ich am Dienstag einen Workshop anbieten wollen zum Thema Ehe. Wir wollen dort mit hoffentlich einigen von euch, vielen von euch, eine Predigtreihe vorbereiten und hoffen, dass einige dazukommen. Wir wollen da zusammentragen, Ideen, Texte, Erfahrungen, Sketche, Musik, Kunst, was auch immer zu diesem Thema. Und wir hoffen dann, eine hilfreiche Predigtreihe zum Thema mit euch gemeinsam machen zu können. Wir laden auch herzlich Singles, Witwen und Witwer dazu ein. Ich glaube, dass sie doch einiges zu diesem Thema beitragen können und auch unsere Perspektive als Leute, die verheiratet sind, erweitern können. Also das ist nächsten Dienstag, herzliche Einladung dazu. Ich hatte gesagt, etwas Hilfreiches zu machen zum Thema Ehe und Partnerschaft. Was ist für Partnerschaft und Ehe überhaupt hilfreich? Ich bin froh, dass es mittlerweile eine ganze Fülle von guten Seminaren gibt im christlichen Bereich, auch im nichtchristlichen zu diesem Thema. Elke und Hartmut Dahlhaus bieten ja so ein Vorbereitungsseminar an. Wer hat das mal gemacht? Ihr seid immer noch zusammen. Wie lange seid ihr verheiratet? Über ein Jahr. Seht ihr, es gibt sowas. Dazu gibt es noch eine Fülle von auch guter Literatur. Aber wie das bei all diesen Dingen ist, man geht zu einem Seminar, man muss es umsetzen, man liest die Literatur, muss es trotzdem umsetzen. Da kommen wir also nicht raus aus dieser Nummer. Was ich sehr hilfreich finde, ist, wenn man lebendige Vorbilder hat. Also wenn man Eheleute sieht, wo man sagt, so wie die das machen, will ich zumindest mal nachfragen, wie die das geschafft haben. Es ist hilfreich, Paare zu haben, wo man sagt, das könnte man, das ist vorbildlich. Und wir hoffen, mit dieser Predigtreihe dazu beizutragen, doch ein gewisses Gesprächsklima zu erzeugen, dass wir miteinander über Partnerschaft und Ehe sprechen. Manchmal gewinnen Eheleute ja den Eindruck, vor allen Dingen, wenn sie in Krisen sind, ups, nur wir haben sowas und nur uns geht es mit diesem Problem so schlecht und alle anderen sind extrem glücklich, aber das stimmt eigentlich, glaube ich, nicht. Ich selber habe vor der Predigtreihe oder auch vor der Predigt heute sehr viel Respekt. Ich bin doch jetzt mit meiner Frau Carola 34 Jahre verheiratet. Ein Kollege von mir sagte immer, wenn du über Ehe predigst, pass auf, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Stein werfen. Claudia und ich haben vor, auch das 35. Jahr zu erreichen, unserer Ehe. Und wir sehen halt immer von Jahr zu Jahr, es zu schaffen. Was wir in den 34 Jahren festgestellt haben, ist, dass Ehe Arbeit ist. Ehe ist nicht nur Arbeit, aber eben auch im Prinzip täglich, aber es lohnt sich. Die größte Herausforderung, die sich Eheleute stellen müssen, hat jemand mal so formuliert. Das fand ich eigentlich ganz gut. Wie lerne ich es, diesen Fremden, den ich da geheiratet habe, zu lieben und für ihn da zu sein? Nochmal, wie lerne ich es, diesen Fremden, den ich da geheiratet habe, zu lieben und für ihn da zu sein? Oh, heutzutage werden ja die wenigsten Ehen arrangiert, wie das früher war. Da war das ja einfach, da hat der Vater entschieden so, meine Tochter kriegt den und den, das passt gut ins Familienportfolio, da kriegen wir vielleicht noch dies und das und jenes finanziell dazu oder was, keine Ahnung. Das ist ja heute nicht mehr so, sondern die meisten heiraten doch, Susanna, aus Verliebtheit. Gary Chapman, so ein Ehetherapeut, hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Die fünf Sprachen der Liebe, sagt, spätestens nach 2 Jahren ist aber das mit dem Verliebtsein vorbei. Und dann stellt sich wirklich diese Frage, was ist mit diesem Fremden da, den ich geheiratet habe? Wie schaffe ich es, den zu lieben und für ihn da zu sein? Ich habe schon gesagt, es geht, glaube ich, allen Eheleuten so, auch denen, die das gut verbergen können. Das Schöne ist, oder nein, das Interessante ist, dass ja nicht nur mein Ehepartner mir zum Fremden wird, sondern ich ihm ja auch zum Fremden. Das heißt, auch innerhalb der Ehe sind wir nicht alleine mit dem Phänomen, da ist ein Fremder, den ich lernen muss zu lieben. Irgendwie gehört das zur Ehe dazu, also gehen wir jetzt mal davon ab, Verliebtseinsphase ist vorbei. Aber dann ist es ja doch so für die, die länger verheiratet sind, dass jede Phase unseres Lebens uns auch verändert. Und das kann man nie ausprobieren. Wie jemand sich verändert, das wissen wir halt immer erst, wenn es soweit ist. Und mit jeder Phase des Lebens wird etwas Neues, etwas Unbekanntes am Partner sichtbar. Und wir denken immer, ey, die habe ich doch gar nicht so geheiratet. Ja? Aber man kann es nicht zurückgeben, also müssen wir das Ding angehen. Schön, dass ihr noch ein bisschen lacht. Jetzt wird's ernst. Warum predige ich eigentlich hier im Rahmen einer Gemeinde über Ehe? Was hat das eigentlich in einer Kirche, in einer Gemeinde zu suchen? Was hat Ehe mit Gott, mit Jesus, mit Evangelium, was auch immer zu tun? Hä? Wie bitte? Ah, sehr schön. Es ist richtig so, manchmal denken ja Leute, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, Bismarck hätte die gestiftet oder sowas oder die Kirche hätte es erfunden oder der Staat, weil er die Eheleute braucht, dem ist nicht so, sondern Ehe ist tatsächlich eine Erfindung Gottes. Und das ist mein heutiges Thema. Die Bibel beginnt mit einer Eheschließung, auch wenn es sprachlich ein bisschen verborgen ist. Und das Interessante ist, sie endet auch mit einer Eheschließung. Am Anfang der Geschichte der Menschheit stiftet Gott die Ehe und dem wollen wir heute ein bisschen nachgehen und am Ende endet die Geschichte der Menschheit damit, dass Jesus Christus seine Braut, die Gemeinde, ja, heiratet. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich an dieses Thema Gemeinde als Braut Christi bisher nicht rangewagt, aber jetzt wollen wir das mal versuchen, also nicht heute, sondern irgendwann mal versuchen, das zu machen, weil es ein sehr spannendes Thema ist. Also beginnen will ich heute mit dem Text, wo Gott Ehe stiftet. Zuvor vielleicht nochmal so ein Punkt. Die Ehe, von der Geschichte der Ehe hat sich die Ehe in den letzten, glaube ich, vor allen Dingen in den letzten 40 Jahren dramatisch verändert. Sie hat keine gute Presse. Immer wieder kommt es auf, dass es ein Auslaufmodell ist und man das eigentlich nicht mehr braucht, was früher. Man verweist auf die hohen Scheidungsraten, 50% aller Ehen werden geschieden und so weiter. Also die Ehe hat eine schlechte Presse. Ihr Ruf ist deutlich schlechter, als sie in Wahrheit ist. Also in den USA gibt es Untersuchungen, dass 62% aller verheirateten Eheleute glücklich bis sehr glücklich sind. Das ist, in der öffentlichen Wahrnehmung kommt das gar nicht so sehr an. Aber dass Ehe als Auslaufmodell bezeichnet wird, ist ein ganz neues Phänomen. Und das hat etwas mit der Sicht auf die Ehe zu tun, die sich, wie gesagt, dramatisch verändert hat und auch was Menschen von Ehe erwarten. Aber da will ich heute nicht drüber predigen, das ist ein eigenes Thema. Aber Tatsache ist, dass seit es Menschen gibt, gibt es Ehe. Das ist ganz erstaunlich. Seit es Menschen gibt, gibt es Ehe. Also nicht Kirche oder sonst irgendeine Religionsgemeinschaft hat Ehe erfunden, sondern wo Menschen zusammenkommen, gibt es Ehe. In der Regel zwischen Mann und Frau, aber manchmal auch zwischen einem Mann und mehreren Männern, werde ich nachher noch was zu sagen. Aber es gibt wirklich keine Kultur, keine Zeit, keinen Volksstamm, wo es keine Ehe gibt oder gab. Wo Menschen ist, ist Ehe. Und das, finde ich, ist eine sehr erstaunliche Tatsache, oder? Ist? Doch. auch erstaunlich ist, dass zwar der Prozentsatz derer, die heiraten, sinkt, aber die, die eigentlich heiraten wollen, dieser Prozentsatz ist erstaunlich hoch, unvermindert hoch. Und die Frage ist doch, wie kommt das eigentlich, dass dort, wo Menschen sind, Ehe ist? Wie gesagt, die Ehe ist Gottes Idee, es ist seine Erfindung. Ehe ist auch natürlich eine menschliche Institution und unterliegt Kultur und Zeit. Und es ist total unterschiedlich, wie Ehen zustande kommen in den unterschiedlichen Kulturen und in den unterschiedlichen Zeiten. Aber am Ende einer Eheschließung wissen Mann und Frau und auch die dazugehörige Gesellschaft, Familie, die beiden sind Mann und Frau, bilden eine Ehe. Und wenn Gott der Erfinder der Ehe ist, dann ist es ja gar nicht schlecht, ihn einfach mal zu befragen, wie er sich das Ganze denn so gedacht hat. Und ob das tatsächlich immer nur reine Arbeitsbeziehung ist, was ich nicht glaube. Jetzt kann man nicht sagen, dass Gott eine Bedienungsanweisung geschenkt hat für die Ehe, sondern die Bibel macht das ja immer so, dass sie nicht so Checklisten rausgibt, sondern sie erzählt Geschichten. Sie verpackt ihre Wahrheiten, ihre Ansichten in Erzählungen, in wunderschöne Geschichten. Und da muss man manchmal genau hingucken oder auch wieder neu hingucken, um auch die Tiefe und die Fülle und den Reichtum der Gedanken, die Gott in diese Ehe reingesetzt hat, zu erfassen. Und deshalb schauen wir jetzt mal auf die Folie, auf den ersten Text in der Bibel überhaupt, wo es um Ehe geht. Und das ist hier Zürcher Übersetzung. Ein bisschen komisch so. Und der Herr Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm gemäß. Da bildete der Herr Gott aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und ganz wie der Mensch als lebendiges Wesen sie nennen würde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Für den Menschen aber fand er keine Hilfe, die ihm gemäß war. Da ließ der Herr Gott einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen, und dieser schlief ein. Und er nahm eine von seinen Rippen heraus, schloss die Stelle mit Fleisch. Und der Herr Gott machte aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau, und führte sie dem Menschen zu. Da sprach der Mensch: Endlich, dieses Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Frau heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt an seiner Frau, und sie werden ein Fleisch. Und die beiden, der Mensch und seine Frau, waren nackt, und sie schämten sich nicht voreinander. Ich finde es bemerkenswert, dass im Rahmen der Schöpfungsbericht sozusagen der ganzen Welt, des Kosmos, so viele Verse darauf verwandt werden, auf Beziehungen zwischen Mann und Frau. Im ersten Schöpfungsbericht gibt es sozusagen listenartige Texte, wie es so war. Und dann packt sozusagen der Verfasser die Lupe aus, und im zweiten Teil nimmt er dann das Verhältnis von Mann und Frau unter die Lupe, die Erfindung der Ehe. Vers 18 fällt sofort auf, indem es da anfängt, dass Gott sagt: Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Wir erinnern uns, im ersten Schöpfungsbericht heißt es, Gott sah und es war gut, beziehungsweise sehr gut. 7-mal kommt das vor. Er sah es war gut. Er hat was gemacht, es war gut, es war sehr gut. Man müsste sagen, dass Gott schafft die Erde, die Natur, in einer gewissen Vollkommenheit, Schönheit, der Mensch lebt in ungetrübter Beziehung zu Gott, im Einklang mit der Natur, im Einklang mit den Tieren, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tod, ohne Vergänglichkeit. Alles ist noch ganz. Einer hat gewisse Vollkommenheit. Und dennoch sagt Gott: Es ist nicht gut. Etwas fehlt noch. Und selbst die Beziehung, die der Mensch zu Gott hat, reicht nicht aus, und es bleibt doch noch dieses Urteil: Es ist nicht gut. Das heißt, Den Menschen fehlt also noch was. Und jetzt wird es spannend, was Gott da so plant. Zürcher übersetzt, ich will ihm eine Hilfe machen, ihm gemäß. Die Luther-Fans werden im Ohr haben, ich will ihm eine Gehülfin machen, wenn wir noch vor 1900 gehen, die um ihn sei. Eine Gehilfin, die um ihn sei. Wie Luther das im Einzelnen gemeint hat, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, was daraus geworden ist. Ich habe noch einige Predigten dazu gehört, was das für eine Folge gehabt hat, diese Übersetzung. Also hier der Mann und Gehilfin, die um ihn sei, heißt dann immer hier die Frau, die um ihn herumwuselt, die das Haus in Ordnung hält, die Wohnung sauber macht, die Küche, die Kinder, sexuelle Dienstleistungen erbringt, den Mund halten soll, gehorsam, möglichst anspruchslos, pflegeleicht. Das ist manchmal aus dieser Übersetzung geworden. Eine Gehilfin, die um ihn herumwuselt. Findest du nicht gut, Claudia? Das Tröstliche ist, im Hebräischen steht da auch nichts von. Luther hat natürlich auch in seiner Zeit übersetzt, und da war natürlich klar, hier der Luther und da die, wie hieß er noch, die Katharina von Bora, die hat das allerdings nicht so mit sich machen lassen, das wisst ihr vielleicht auch. So, also, was steht dort im hebräischen Text? Dort steht, ich möchte dem Menschen, es heißt hier immer noch der Mensch, ich möchte dem Menschen einen Eser machen, eine Hilfe, ein Gegenüber, einen Partner auf Augenhöhe. Das ist ganz wichtig. Eser bedeutet Beistand, Helfer, Verbündeter, Gefährte auf Augenhöhe. Also ihm entsprechend, ihm gegenüber. Gott selber wird zum Beispiel oft als Eser Israels bezeichnet, also als Gegenüber, als Helfer Israels, aber auf keinen Fall als ein um Volk Israel herumwuselnden Diener. Das ist doch irgendwie klar. Und ich fände es schön, wenn man das ein für alle Mal festhält, dass in der Bibel das eben nicht drin steht, dass die Frau eine Dienstbotin des Mannes sei. Können wir das so festhalten? Ja. Und das Zweite ist, wenn Männer aufgrund dieser Bibelstelle sagen, ja, aber bei uns ist das anders, in der Bibel steht ja, meine Frau soll meine Gehilfin sein, dass man denen sagt, nein, lass das bitte sein, das ist falsch, auch darauf sollten wir uns mal einigen. Ja? Also es ist nicht biblisch, wenn jemand seine Frau zur Dienstbotin macht. Gott will die Einsamkeit des Menschen beenden mit einem partnerschaftlichen Gefährten. Und der Herr Gott machte aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau. Erst jetzt kommt dieser Unterschied rein zwischen Mann und Frau, oder was heißt sprachlich ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Vorher spricht der Text immer von Mensch. Und jetzt spricht er von, eine Frau kommt auf einmal auf die Bühne. Und dann ist es der Mann, der sagt, oh, vom Mann genommen, also vom Ich genommen, deshalb heißt sie Isha. Ich, Isha. Vorher heißt es immer Adam. Es gibt eine schöne Auslegung dazu. Er nimmt sie aus der Seite, da wo das Herz ist, nicht von den Füßen, damit auch er sie rumtrampelt und nicht vom Kopf, damit sie ihm nicht auf dem Kopf steigt. Also aus der Nähe des Herzens, das finde ich eine schöne Auslegung, dieses Warum hier Rippe und so weiter. Und dann heißt es, und Gott führte sie, also die Frau, dem Menschen zu. Gott führte sie dem Menschen zu. Was hier im Hebräischen beschrieben wird, ist eine Hochzeit. Gott fungiert hier als Brautvater. Führte zu, also jemandem eine Frau zu führen, heißt, sie verheiraten. Den Israeliten, wenn sie das gelesen haben, war das völlig klar. Es ist ja eine Eheschließung. Ich habe das früher immer gelesen, hatte, führte sie zu, hatte gedacht, hier so Adam, da ist sie. Nein. Das ist eine Hochzeitsbeschreibung, so wie offiziell eine Frau einem Mann gegeben wurde. Sie wurden verheiratet. Das ist es, was Gott hier macht. Also, wenn ihr mal in Erklärungsnot mit euren Kindern seid, da steht doch gar nichts von Ehe. Doch, da steht es, führte sie ihm zu. Es Beschreibung von Eheschließung. Und nun ist es sehr schön, was sagt der Mensch, beziehungsweise jetzt wird er ja zum Mann, was sagt er? Und das ist das erste Wort, was uns überliefert wird, was ein Mensch überhaupt in der Bibel sagt. Er sagt, endlich. Endlich. Das ist ein Ausdruck der Freude und ein Ausdruck der Erfüllung. Endlich einen Gefährten, einen Partner. Endlich bin ich nicht mehr allein. Da sprach der Mensch, endlich. Diese ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Frau heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Sie soll Isha heißen, denn vom Ich ist sie genommen. Und dann gibt Gott noch eine vertiefende Erklärung hinzu, was es so mit der Ehe auf sich hat. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt an seiner Frau und sie werden ein Fleisch sein. Als diese Schöpfungsberichte verschriftet und gelesen wurden, findet man in diesem Text sozusagen zwei starke Spitzen, die in die damalige Gesellschaft hinein sehr provozierend waren. Das erste ist, dass Gott hier die Ein-Ehe vertritt. Ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Ein Mann verlässt seine Frau. Vater und Mutter. Und das zweite, also ein Mann, eine Frau. Und das zweite, die zweite Spitze, damals war es ja so, also zum einen, dass viele Leute in viel Ehe lebten, also viele Männer lebten in viel Ehe und die Bibel berichtet ja gerade in der Vätergeschichte, wie viel Elend das über die Familien gebracht hat, insbesondere über die Frauen. Also hier auch eine Kritik an dieser viel Ehe. Und die zweite Spitze eben, Vater und Mutter verlassen. Ich habe ja gesagt, also oft wird bedeutete Eheschließung, die Frau wurde in das Haus, in den Clan der Familie geholt. Und dann war völlig klar, dass das zu laufen hatte, was die Schwiegereltern der Frau sagten. Also, wenn die Eheleute sozusagen ihre Ehe begannen, hatten die nichts zu sagen, sondern das machten die Eltern bzw. Schwiegereltern. Und da sagt hier dieser Vers, Vater und Mutter verlassen, nicht in den Clan rein, sondern etwas Eigenständiges, etwas Neues bilden. Weil es ungesund ist, wenn die Eltern reinreden, die Schwiegereltern reinreden in eine Ehe. Das war damals so und das ist auch heute noch so. Also Gott sagt, die Ehe, wie ich sie mir gedacht habe, ein Mann, eine Frau, Vater, Mutter verlassen. Das Letzte, Gott verortet auch den Geschlechtsverkehr in diese Ehegemeinschaft hinein. Er sagt wörtlich, der Mann wird an seiner Frau kleben. Ein wunderschöner Begriff, der einmal aus so dieser Papyrussprache kommt. Also man klebt Papyrus aneinander und das kann man im Grunde genommen nicht mehr auseinander machen, ohne es zu verletzen. Und aus der Metallurgie kommt es. Also man verwendet es in beiden. Da heißt es nämlich verlöten, verschweißen. Also die Eheleute werden auch körperlich miteinander verschweißt. Man kann sie, man soll sie nicht mehr trennen. Und dann, damit es alle verstehen, sagt Gott hier noch, sie werden ein Fleisch sein. Wenn man diesen Bericht liest, dann lautet mein Fazit, der Mensch ist grundsätzlich zur Ehe geschaffen. Im Neuen Testament gibt es da noch eine andere Linie, aber das machen wir später. Aber zunächst einmal grundsätzlich ist der Mensch zur Ehe geschaffen worden. Und das ist auch der Schlüssel, warum dort, wo Menschen sind, ist Ehe. Es liegt im Menschen drin. Es gehört schöpfungsgemäß zu uns dazu. Wir sind zur Ehe gemacht von Gott und es ist gut. Bei der Vorbereitung der Predigt habe ich unter anderem auch in der neuen Brigitte geblättert. Wieso lacht ihr? Wer liest die Brigitte? Ja, ihr lacht und nur die Sandra liest sie, wer noch? Ja, da ist eine Kolumne über Liebe von Oskar Holzberg. Und dort fand ich folgenden Satz, das war fast der Predigttext. Wir sind Beziehungswesen und darauf ausgerichtet, nicht alleine zu existieren, sagt er. Ist doch klasse, ist doch fast Predigttext. Ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Doch, Norbert. Und dann schreibt er weiter, durch unsere Beziehungen zu anderen regulieren wir unsere Gefühle und bewältigen die Anforderungen unseres Lebens. Und jetzt ist interessant, in welchem Zusammenhang er diesen Satz schreibt. Und zwar unter der Fragestellung, was bedeutet eine Heirat heute noch? Also da kann man immer hinschreiben zu diesem Oscar irgendeine Frage und er beantwortet das dann in einer einseitigen Kolumne. Ich finde es immer spannend. Also die Frage wurde ihm gestellt, was bedeutet eine Heirat heute noch? Und da sagt er, es ist nicht gut, dass wir alleine sind. Und dann bringt er einen Versuch an, den fand ich faszinierend. Ich hoffe, ich kriege es zusammen. Also man hat verheiratete Leute genommen, einen Teil der Eheleute genommen und hat sie in dieses MRT gelegt und geguckt, was passiert mit dem Gehirn unter bestimmten Umständen. Und man hat die Person also, den Ehepartner, unter Stress gesetzt, hat ihm angedroht, du kriegst Stromschläge und dann geguckt, was passiert im Gehirn. Und das Gehirn also Stress. Und dann hat man den Ehepartner dazu genommen, der sollte die Hand halten. Und was passierte dann? Das Gehirn beruhigte sich. Und das konnte man auf dem MRT sehen. Und dann hat er unverheiratete Paare genommen, die aber irgendwie zusammen sind. Gleicher Versuchsanordnung, also unter Stress, alle Leute unter Stress. Und dann die Paare, also den Partner genommen, Hand gehalten. Und dann war es erstaunlich, sagt er, nur bei der Hälfte beruhigte sich das Gehirn und bei der anderen Hälfte nicht. Also bei den Verheirateten alle, bei den anderen die Hälfte ja, die andere Hälfte nicht. Und dann hat er nachgefragt, warum beruhigt dich das nicht, dass dein Partner dir die Hand hält? Und da war es so, dass diese Partnerschaft nicht darauf ausgelegt waren, wir bleiben zusammen, bis der Tod uns scheidet. Und das Fazit von Oscar Holz Dings ist, Eheschließung, dieses Ritual, dieses Versprechen, bis der Tod uns scheidet, ist wichtig und unser Gehirn letztlich, und das ist jetzt meine Deutung, sehnt sich danach, dass wir jemanden haben, auf den wir uns bis zu unserem Lebensende verlassen können. Also unser Gehirn sehnt sich danach, verheiratet zu sein. Jemand zu haben, der mich niemals verlässt. Treue. Und er sagt, das hat eben auch was mit Hochzeit, mit diesem öffentlichen Bekenntnis zu tun, mit Ring und so weiter. Ich fand das spannend. Dachte, das wollte ich euch nicht vorenthalten, selbst wenn es in der Brigitte stand. Als letztes noch. Also, wir halten mal fest für die Predigtreihe. Wir sind für die Ehe geschafft. Das ist eine Erfindung Gottes. Im Neuen Testament kommen zur Ehe einige Aspekte hinzu. Also es wird euch aufgefallen sein, dass wir bisher nicht über Liebe gesprochen haben. Das kommt im Neuen Testament. Aber im Neuen Testament kommt noch etwas hinzu. Und zwar, dass die Ehe ein Spiegel der rettenden Liebe Gottes zu uns in Jesus Christus ist. Ehe, ein Spiegel der rettenden Liebe Gottes zu uns in Jesus Christus. Das Evangelium von Jesus Christus hilft uns, Ehe zu verstehen. Und die Ehe hilft uns, das Evangelium zu verstehen. Aber das machen wir wahrscheinlich im November. Das wird dann einer in den nächsten Predigten kommen. Ein sehr, sehr hilfreichen und spannenden Impuls, den uns das Neue Testament zu Ehe gibt. Das ist nochmal, steht überwiegend im Epheserbrief im 5. Kapitel. Soweit für heute erstmal. Ja, reicht? Amen.